Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche, ich denke mal, die wichtigste Meldung rund um SEO und Google dürften wohl diese neuen Go-To-Links sein, die jetzt bei Google eingeführt werden. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Außerdem bietet Google jetzt einen interaktiven Button an, den man in seine Website einbauen kann und mit dem man sich dann als Preferred Source anbieten bzw. bewerben kann. Google straft KI-Inhalte nicht automatisch ab. Das zeigen viele KI-Inhalte, die auf den Top-Rankings zu finden sind. Und wir schauen, was es mit der Aussage von Google auf sich hat, dass für KI-Antworten in der Suche keine besonderen Maßnahmen möglich seien. Ja, und letztendlich auch bei ChatGPT gibt es etwas Neues. Dort funktioniert nämlich jetzt die Suche anders, nämlich zeilenbasiert und mit sogenannten Freshness Windows. Ja, das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich an. Und zwar diese Go-To-Links, von denen ich gesprochen habe. Was hat es damit auf sich? Die Google-Suche, die sah ja bisher so aus. Ihr habt ein Suchergebnis und dieses Suchergebnis, das verlinkt dann direkt auf die Seite, von der das Suchergebnis stammt. Das könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ihr ein Mouse-Over über den Titel des Suchergebnisses macht, dann seht ihr da die URL der entsprechenden Seite. Jetzt gibt es aber eine kleine, aber wichtige Änderung, nämlich, dass es einen Umweg geben wird über eine sogenannte Go-To-URL, die ja unter einer Google-Domain liegt. Und diese Go-To-URL, die hat bestimmte Parameter und aus dieser URL alleine kann man leider nicht ablesen, welches die Zielseite ist. Das gilt im Moment zumindest mal im nicht eingeloggten Zustand. Da kann man das schon beobachten bei Google. Im eingeloggten Zustand sieht man teilweise noch die Ziel-URLs. Aber warum ist diese Änderung wichtig? Das betrifft verschiedene Parteien. Zum einen haben wir da die SEO-Tool-Anbieter, die natürlich es lieber haben, wenn auf den Suchergebnisseiten die fertigen Ziel-URLs zu sehen sind. Denn wenn sie erst diese Go-To-URLs abgreifen und denen folgen müssen, dann ist das einmal ein höherer Aufwand und ja, man weiß auch nicht genau, ob Google solche Zugriffe im großen Stil überhaupt durchlässt. Und ja, damit ist diese Änderung auch so ein bisschen vergleichbar mit diesem NUM gleich 100 Parameter durch Google, der vor einiger Zeit, irgendwann im letzten Jahr war das, glaube ich, abgeschafft wurde, mit dem man bisher bis zu 100 Suchergebnisse von Google auf einmal abrufen konnte. Das ging nach dieser Umstellung nicht mehr, was auch Tool-Anbieter vor Probleme gestellt hat. Die mussten dann einiges umstellen. Ja, aber nicht nur SEO-Tool-Anbieter sind betroffen, denn ich vermute auch sehr stark, dass der Hauptgrund für diese Umstellung sein dürfte, dass Google eben das Abgreifen seiner Suchergebnisse durch Scraper beziehungsweise auch dann indirekt durch die Anbieter von KI-Systemen vermeiden möchte. Also ChatGPT zum Beispiel verfügt ja nicht über einen eigenen Suchindex, der vergleichbar ist mit dem von Google und deshalb greift man da sehr gerne eben auf Google-Ergebnisse zu, entweder direkt durch Abrufe von Google-Ergebnissen oder eben über gescrapte Daten von Drittanbietern und das wird eben auf diese Weise dann deutlich erschwert. Google hat übrigens auch diese Umstellung bestätigt und schreibt, man habe eine lange Geschichte von technischen Gegenmaßnahmen des Missbrauchs der Google-Ergebnisse und ja, man führe auch regelmäßig solche Schritte durch, um die eigenen Dienste und auch die Nutzer zu schützen. Ja, und Google meint es da offensichtlich ernst. Das zeigt nicht zuletzt auch die Klage, die Google gegen das Unternehmen SERP API eingereicht hat. Ja, dann zu den Preferred Sources oder den bevorzugten Quellen. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, hier ein paar Mal, glaube ich schon. Und zwar ist es ja so, dass wenn man eine Website hat, dann kann man die als sogenannte Preferred Source anbieten. Und wenn dann ein Nutzer diese Auswahl trifft, dann zeigt das Google, dass diese Website bevorzugt in den Schlagzeilen bzw. Top Stories und auch in den AI Overviews angezeigt werden soll. Und ja, bisher konnte man eben das über einen Link nur lösen, den man dann eingebunden hat in die Webseite, und nach dem Klick auf diesen Link kann man dann auf eine Webseite, wo man dann eben diese Preferred Source bestätigen konnte. Und nun gibt es ja eine weitere Möglichkeit, das einzubinden, und zwar über einen interaktiven Button, der per JavaScript eingebunden wird, und das Ganze ist in wenigen Schritten eingebaut. Man kann dabei zwischen einer Standardimplementierung und einer erweiterten Variante wählen, bei der man dann auch das eigene Design verwenden kann. Einen Haken hat die Sache allerdings: wer nämlich den interaktiven Button verwendet, der lädt dann das JavaScript beim Aufruf der Seite von einem Google-Server herunter. Und damit werden auch persönliche Nutzerdaten wie zum Beispiel die IP-Adresse des Nutzers an Google übertragen. Und wer diesen Button lädt, ohne vorher das Einverständnis der Nutzer abgefragt zu haben, könnte ein Problem mit der Datenschutzgrundverordnung bekommen. Und die sichere Variante ist deshalb nach wie vor die Implementierung des Links, wahlweise in Verbindung mit einer lokalen Lösung, zum Beispiel mit einem Button, der aber vom Content-Management-System selbst erstellt wird. Ja, KI-Inhalte in den Suchergebnissen von Google, ein sehr häufig diskutiertes Thema, und die Frage ist, ob KI-Inhalte in Google überhaupt funktionieren. Und gerade mit der Kennzeichnung von KI-Inhalten per Wasserzeichen, wie sie jetzt Anthropic angekündigt hat, fragen sich natürlich manche Betreiber von Websites, ob sie noch auf KI als Werkzeug zur Content-Erstellung setzen sollten. Aber diese Sorge scheint übertrieben, zumindest wenn es um die Frage geht, ob solche Inhalte in Google ranken können. Google hat ja schon öfter erklärt, dass es nicht darum geht, ob Inhalte von Hand oder per KI erstellt wurden, sondern es geht um den Mehrwert. Und dass es KI-Inhalte wirklich auf die Top-Rankings in Google schaffen können, das zeigt eine Aharefs-Studie auf Basis von rund 331.000 Seiten. Und die Ergebnisse sind doch recht interessant. 5,3% der Seiten in den Top 3, die sind laut dem verwendeten KI-Test zu 100% KI generiert. 9% der Top-Seiten weisen einen sehr hohen KI-Anteil von 80 oder mehr Prozent auf, und trotzdem bleibt die menschliche Komponente Standard. 82,2% der Top-3-Seiten bestehen zu weniger als 50% aus KI-Text. Weil der Anteil von KI-Inhalten von Position 1 zu 10 in den Suchergebnissen von Google nur langsam ansteigt, ist davon auszugehen, dass klassische Ranking-Faktoren wie Backlinks, Nutzererfahrung und die allgemeine Domain-Autorität deutlich wichtiger sind, und Google scheint das Werkzeug der Texterstellung zu ignorieren oder es zumindest nicht zu hoch zu gewichten, solange das Ergebnis auch zur Suchintention passt. Ein kritischer Punkt im SEO-Lifecycle ist ja auch die Indexierung, und hier zeigt die Studie zwar einen Nachteil für KI-lastige Seiten, aber keinesfalls eine Sperre. Seiten mit geringem KI-Anteil erreichten in der Studie eine Indexierungsrate von ungefähr 49%, während Seiten mit sehr hohem KI-Anteil bei 40% lagen. Dieser Unterschied von knapp 9 Prozentpunkten ist statistisch relevant, zeigt aber auch, über 40% der KI-Texte wurden problemlos indexiert. Es gibt keine grundsätzliche Blockade. Und die Auswertung der Google Search Console, die zeigt den deutlichsten Performance-Unterschied. Inhalte mit niedrigem oder moderatem KI-Anteil generieren 2 bis 3 Mal mehr Impressionen. Entgegen der Angst vor dem plötzlichen Absturz zeigen auch hochgradige KI-Seiten über 3 bis 6 Monate stabile Impressionsverläufe. Und der klassische Mount-AI-Einbruch ist somit kein allgemeingültiges Phänomen. Die geringere Performance von KI-Seiten, die korreliert stark mit der Domain-Autorität. Oft sind es neue oder schwache Domains, die auf massive KI-Skalierung setzen, um schnell Reichweite aufzubauen. Und die Daten legen nahe, dass diese Seiten nicht in erster Linie wegen der KI scheitern, sondern weil ihnen das nötige Fundament fehlt, um mit etablierten Wettbewerbern gleichzuziehen. Ein Kriterium sind auch EAT-Faktoren, also zum Beispiel Vertrauenswürdigkeit und Autorität. Warum KI-Inhalte oftmals eine schlechtere Leistung erzielen als handgemachte Inhalte, das liegt vermutlich vor allem daran, dass KI-Inhalte in vielen Fällen systematische Defizite aufweisen. Sie wiederholen zum Beispiel oft nur den Konsens bestehender Inhalte aus den Top-Ergebnissen der Suche, ohne neue Daten, eigene Studien oder einen eigenen Blickwinkel hinzuzufügen. Es fehlt ihnen oft an redaktioneller Tiefe. Interne Verlinkungen sind oft planlos. Visuelle Ergänzungen wie Bilder oder Infografiken fehlen völlig. Es fehlen die authentischen Ich-Perspektiven und andere Perspektiven und die Vermittlung von praktischem Expertenwissen. Und der typische, oft redundante und akademische KI-Stil wirkt auf Nutzer ermüdend, was sich negativ auf die Verweildauer auswirken kann. Ja, und daraus ergeben sich auch verschiedene Empfehlungen für die Praxis. Also KI als Werkzeug für die Content-Erstellung ist völlig okay, solange am Ende etwas dabei herauskommt, was den Nutzern hilft. Man sollte nur so viel veröffentlichen, wie eine Domain auch tragen kann. Also eine massive Skalierung auf schwachen Domains führt fast unweigerlich zum Scheitern. Und bei jedem KI-Artikel sollte man sich die Frage stellen, bietet dieser Text Informationen, die nicht schon in den bestehenden Top-Rankings stehen? Und ja, erfolgreiches SEO im Jahr 2026 bedeutet, die Effizienz der KI mit der Tiefe menschlicher Expertise zu verknüpfen. Und um das zu erreichen, gibt es verschiedene Wege, die mehr oder weniger KI-Einsatz erfordern. Und letztendlich zählt das Ergebnis. Ich glaube, das ist die wichtigste Quintessenz aus diesem Ganzen. Ja, und bleiben wir noch ein bisschen bei der KI-Suche, denn laut Google sind für die KI-Antworten in der Suche keine besonderen Maßnahmen notwendig. Ja, das ist ja eines der Themen, über die in der SEO aktuell am häufigsten diskutiert wird. Und dabei geht es konkret um die Frage, ob klassische SEO ausreicht, um auch die Sichtbarkeit in der KI zu optimieren. Das Problem dabei ist, es gibt nicht die KI, denn hier sind viele verschiedene Plattformen verteilt. ChatGPT, Claude, Perplexity, Google mit dem AI Mode und den AI Overviews, Microsoft Copilot und Grok, das sind nur einige davon. Und jede Plattform muss ihre eigenen Regeln befolgen und hat ihre eigenen Vorlieben, die man kennen und berücksichtigen muss. Was Google betrifft, so hat John Müller jetzt auf Blue Sky erklärt, für die KI-Antworten dort seien keine besonderen Maßnahmen notwendig. Er hat es nicht auf Google explizit beschränkt, aber ich gehe davon aus, dass er Google damit gemeint hat. Unklar ist, ob er damit nur die AI Overviews oder auch den AI-Mode gemeint hat. Ja, und das passt zu früheren Aussagen von Google. So hieß es zum Beispiel im Juni dieses Jahres, SEO bleibe die beste Grundlage für die KI-Suche, und passend dazu sind auch die von Google veröffentlichten Empfehlungen für die KI-Suche formuliert, in denen es zum Beispiel heißt, man solle Inhalt mit Mehrwert erstellen. Für andere Plattformen gilt das allerdings nicht. So schränkt zum Beispiel ChatGPT für bestimmte Suchanfragen den Kreis der zitierten Websites deutlich ein. Klassische SEO hilft hier also alleine nicht weiter. Apropos ChatGPT. Vermutlich zwischen dem 16. und 20. August hat ChatGPT von einer klassischen JSON-basierten Suche zu einer neuen, kompakten und proprietären Abfragesprache gewechselt, und berichtet darüber hat Sugandhan Mohanadasan. Und die neue Sprache, die bietet differenzierte Parameter, wie zum Beispiel spezielle Suchkanäle, definierte Aktualitätsfenster und auch ein direktes Domain-Targeting. Jede Zeile in der Suchabfrage stellt dabei einen eigenen Suchvorgang dar. Ja, und wichtig sind eben die folgenden Änderungen, nämlich einmal von JSON zu einer zeilenbasierten Syntax. Dieses JSON-Format, das es bisher gab, wurde jetzt durch eine Syntax ersetzt, bei der einzelne Abfragefelder durch Pipes, also das sind diese lotrechten Striche, getrennt sind. Jeder Suchblock schließt zudem mit einer Steuerungszeile, wie zum Beispiel Length oder Long ab, die bestimmt, wie viel Textauszug pro Ergebnis zurückgeliefert werden soll. Ja, es gibt außerdem dynamische Freshness Windows, und das besagt einfach, wie aktuell ein Ergebnis sein muss, beziehungsweise wie schnell eine Antwort an Aktualität verliert. Und da wird unterschieden zum Beispiel zwischen Aktienkursen, die haben ein extrem kurzes Fenster von 2 Tagen. Sportergebnisse werden oft auf 7 Tage eingegrenzt. Kommerzielle Produktrecherchen erhalten standardmäßig ein Fenster von 30 Tagen und Quartalsberichte liegen bei 90 Tagen. Als praktische Empfehlung kann man hier sagen, in Bereichen wie Aktienkursen, Sport oder Nachrichten, da ist Aktualität eben besonders wichtig, auch jetzt gerade mit Blick auf ChatGPT. Dementsprechend müssen Betreiber von Websites in diesen Bereichen Wert auf regelmäßig neu veröffentlichte Inhalte legen. Ja, dann gibt es auch die Aufteilung in spezialisierte Suchkanäle oder Verticals neu. Die Suche von ChatGPT, die fächert sich jetzt eben auf. Es gibt hier verschiedene Kategorien. Einmal eine Kategorie namens Fast, das ist die allgemeine Websuche, Nachfolger der klassischen Suche. Product ist ein gezielter Aufruf oder Abruf aus einem Produktkatalog für physische Güter, zum Beispiel für Matratzen oder Staubsauger. Business bezieht sich auf lokale Ortssuchen, die geografische Koordinaten bzw. Standorte einbeziehen. Dann gibt es noch Image für eine dedizierte Bildersuche und Gen UI Run. Das ist der Aufruf von interaktiven Benutzeroberflächen bzw. Widgets, die dann aber ohne Links daherkommen. Und welche Verticals ChatGPT bei seinen Suchen abfragt, das spielt eine Rolle für die zitierten Websites. Und dabei sollten Website-Betreiber vor allem solche Anfragen im Blick behalten, die für ihr Geschäft besonders relevant sind. Lokale Dienstleister müssen beispielsweise vor allem solche Suchen berücksichtigen, die Abfragen vom Typ Business auslösen. Ja, dann gibt es noch einen dedizierten Domain-Slot für gezielte Abfragen. Das habe ich ja vorher noch schon mal anklingen lassen. Und zwar, früher musste ChatGPT Suchoperatoren wie zum Beispiel Site :// domain.com direkt in den Suchtext schreiben, um die Suche auf eine bestimmte Website zu begrenzen. Und die neue Abfragesprache, die verfügt stattdessen über einen festen Domain-Slot am Ende der Zeile. Und das Modell trägt die Website einer Marke dort direkt aus dem eigenen Speicher ein. Und wie schon gesagt, ChatGPT bevorzugt für bestimmte Suchanfragen weiterhin ausgewählte Domains und daran hat sich durch die aktuelle Umstellung auch nichts geändert. Das bedeutet, wer in solchen Bereichen genannt werden möchte, muss versuchen, auf den Websites präsent zu sein, die ChatGPT auswählt, weil es doch schwer sein dürfte, gerade für kleine, mittelgroße Websites selbst in diesen Kreis aufgenommen zu werden. Das erfordert also viel Zeit und Geduld. Ja, dann noch als weitere Änderung sind interaktive Benutzeroberflächen teilweise statt Textquellen in den Antworten enthalten. So zum Beispiel für Suchanfragen nach Aktiencharts oder Spielplänen im Sport. Da nutzt ChatGPT den Befehl Gen UI Run, um interaktive Widgets direkt in der Chat-Oberfläche anzuzeigen. Und diese Widgets enthalten meist keine anklickbaren Verlinkungen oder Quellen für externe Websites mehr. Und ja, Suchanfragen, die ein Widget auslösen, die bieten dann auch keine Chance mehr auf eine Citation, zumindest derzeit, und das sollte beim Tracking berücksichtigt werden. Ja, und schließlich und endlich dann noch etwas, was Reddit betrifft, nämlich hier gibt es jetzt größere Zeitfenster. Also die Integration von Foren wie Reddit, die wurde grundlegend angepasst und ChatGPT durchsucht Reddit mit sehr großen Zeitfenstern, zum Beispiel 365 Tage bei Produktrecherchen oder bis zu 3650 Tage bzw. 10 Jahre bei lokalen Anfragen. Und das Modell fragt Reddit dabei oft nicht nach neuen Empfehlungen, sondern holt Meinungen zu einer bereits im Speicher vorhandenen Markenliste ein. Und das Kuriose dabei, obwohl Reddit-Inhalte massenhaft geladen werden, tauchen sie am Ende oft nicht als Zitate in der Antwort auf. Reddit dient hier also eher als eine Art unsichtbarer Filter für die Urteilsfindung. Ja, und daraus lässt sich die Empfehlung ableiten, dass Präsenz in Reddit weiterhin den Ausschlag geben kann, wenn auch nicht direkt. Und aufgrund der großen Zeitfenster kann es sein, dass kurzfristig angelegte Reddit-Accounts, die nur dazu dienen sollen, die KI-Sichtbarkeit zu erhöhen, zukünftig ihren Zweck verfehlen. Okay, das wäre es wieder mal gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, es war für euch auch etwas Interessantes wieder dabei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wenn ihr Feedback habt, ebenso. Wenn euch der Podcast gefällt, ja, dann abonniert ihn gerne und lasst mir ein Like da. Würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch die nächste Woche wieder dabei seid zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und schaut auch gerne täglich auf SEO Südwest vorbei. Da gibt es nämlich auch regelmäßig die aktuellsten SEO-News für euch ganz frisch auf den Tisch. Auch am Wochenende, wenn etwas Wichtiges anliegt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christian.